Einen wunderschönen guten Morgen. Doppelerfolg Podcast. Andreas, Vertriebs- und Sales-Automation klingt eigentlich sehr trivial, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Und da würde ich heute mit dir gern drüber sprechen.
Klingt trivial, wird auch so verkauft, ist es aber nicht. Würde ich unterschreiben.
Genau, starten wir ein mit einem Beispiel. Ja, ein Unternehmen, Business-to-Business, Software-as-a-Service-Unternehmen, würde ich sagen, kauft bei irgendeinem Schlangenölverkäufer für eine mittlere fünfstellige Summe Sales-Automation und 9 Monate später ist im Prinzip nichts passiert. Ja, 0% Return on Invest, CRM komplett verstopft, überlastet, die Vertriebsleute gefrustet, kurz vor der Kündigung. Tatsächlich kein Einzelfall. Also mir fallen aus dem Stand mehrere Unternehmen ein, wo das genau so passiert oder passiert ist. Frage ist, woran liegt's? Ich würde sagen, weil Automation kein Zauberstab ist, sondern tatsächlich eine Ingenieursdisziplin.
Ja, das absolut.
Ist nicht ganz so einfach.
Also vor allem, wenn du ja jetzt sagst 50.000 Euro grob, also ich nehme jetzt einfach mal mittlerer fünfstelliger Betrag, ja, 50.000 Euro, es kommt nichts bis fast nichts raus, also selbst wenn da jetzt 5.000 irgendwie noch rausgepurzelt sind, von mir aus, aber meistens ist ja eher so, es wird groß vollmundig versprochen und am Ende des Tages kommt nichts bei raus. Frage ist, ist es jetzt ein Toolfehler oder ist das ein Systemfehler? Ja.
Und genau, das ist die richtige Frage, weil ich der Meinung bin tatsächlich, dass heutzutage Tools versprochen werden. An jeder Ecke steht jemand, der dir irgendwas anbietet, ja, und die bieten dir meistens Tools an, aber keine Systeme. Und was passiert, wenn du jetzt auf so ein Tool einsteigst und versuchst, mit diesem Tool zu automatisieren? Du automatisierst Chaos. Ja, und das Wichtige ist ja, dass du erstmal deine Prozesse verstehst. Und wenn du die nicht verstehst, wie die überhaupt aussehen, dann automatisierst du, kannst du ja eigentlich nur Fehler produzieren und Fehlerketten automatisieren.
Also ja, so aber sehe ich's. Also bin bei dir, also ich kenne das ja auch, man, treffen sich 3 Unternehmer, unterhalten sich, was macht ihr gerade? Dann sagen sie, ah, ich habe hier ein Tool und das setzt mal ein und das klingt ja spannend, komm, zeig mal das Tool. Ja, dann zeigt man das Tool, dann ist der Nächste gleich ganz begeistert, also der Zuhörer sozusagen und, oh, das muss ich auch machen. Ja, aber die Frage ist ja, warum reicht es jetzt nicht einfach nur ein Tool einzusetzen?
Weil das Tool eben ein Silo ist. Das Tool kann ja auch ganz, ganz toll sein in dem, was es tut. Ja, wenn ich wieder mit Toolbashing anfange. Ja, natürlich ist es faszinierend, jetzt irgendwie eine ganze Nacht lang irgendwelche Chatbots zu bequatschen.
Machst du ja auch. Also du bist ja auch.
Ja, natürlich, klar. Ja, aber es geht um den Businesswert. Und der Businesswert entsteht meiner Meinung nach erst dann, wenn diese ganz, ganz großartigen Tools integriert miteinander laufen und einen Businesswert schaffen. Ja, wenn also wirklich eine Automatisierung durch Integration stattfindet, wo am Ende ein Ergebnis steht.
Heißt im Prinzip, das Tool, wenn es mir jemand erzählt, einzusetzen, würde dann sinnvoll sein, wenn ich die gleichen Prozesse hätte, ja, dann, und ich hätte alles exakt identisch, dann könnte mir das Tool ja vielleicht auch helfen, wenn es bei dem anderen schon gut funktioniert, aber wenn ich halt irgendwie Dinge anders mache, was so ziemlich ja bei jedem Unternehmen ist, dass es was anders macht, selbst wenn sie in der gleichen Branche sind, dann ist es einfach der verkehrte Weg, über das Tool einzusteigen, sondern man muss erstmal wieder bei den Prozessen und Abläufen anfangen.
Ja, vor allem, also wenn du halt anguckst, es ist halt so, dass das Firmen tatsächlich dann auch immer so eine Affinität zur Marktführerschaft haben. Ja, die gehen dann zu HubSpot und kaufen CRM. Und dann wollen sie irgendwas automatisieren und dann gehen sie zu Zapier. Ja, macht das auch ganz toll. Ist übrigens auch das Tool, was, wie ich finde, die größten technischen Schulden aufbaut. Weil du kannst mit Zapier ganz, ganz einfach Dinge automatisieren, Dinge hinkriegen. Das funktioniert heute. Aber sobald ein Volumen da steigt, Volumen draufkommt, wird es wahnsinnig teuer. Und das wieder zurückzubauen, sogenannter Vendor-Lock-in, ja, das tut dann richtig weh.
Das heißt, nach dem Motto, es ist ja schnell zu integrieren, kostet ja am Anfang nichts, tut nicht weh, weil es nach dem Motto, oh, komm, lass uns mal machen, weil kostet gefühlt nichts, fast nichts bis nichts. Und dann, wenn die Prozesse halt wirklich laufen und die Stückzahlen steigen oder die Abrufe, die Verbindungen steigen, dann gehen die Kosten natürlich schnell nach oben. Das heißt, auch hier wieder einfach mal losgelaufen, was grundsätzlich ja auch eine Stärke sein kann, aber in dem Moment, wo du sagst, man hat wie so einen Herzschrittmacher quasi eingesetzt, den kannst du halt nicht einfach wieder rausnehmen, sozusagen. Und dann ist man abhängig und dann sagt er dir irgendwann, wie viele Münzen du einwerfen darfst, damit er weiter das Herz schlagen lässt.
Also ich will jetzt hier nicht polemisieren, ja, aber es ist wie Crack. Fühlt sich am Anfang vielleicht toll an, ja, aber hinterher baut der Körper ab und es wird richtig teuer.
Kann ich nicht mitreden.
Ich auch nicht, aber so stelle ich es mir vor. Ist auch jetzt, war jetzt auch.
Okay, aber wann jetzt also ein Beispiel, das heißt, die Frage, die ich mir stelle, ist, wo ist die Grenze? Wann reicht ein Tool? Wann brauche ich ein System? Wie kann ich mir als Unternehmer, als Zuhörer, als Zuschauer jetzt die richtige Frage hier stellen?
Naja gut, also erstmal solltest du immer Toolsalat vermeiden. Also nicht irgendwie 14, 15, 20 Tools
die ja dann auch schnell Geld kosten,
anschaffen,
oder?
Die sehr viel Geld kosten, dann in Summe natürlich. Das ist mal das Erste. Du solltest dir über deine Prozesse klar werden und solltest Volumen und Variabilität gegeneinander abwerten. Oder das heißt abwerten, aufwerten, abschätzen,
abwägen,
das ist das Wort.
Abwägen.
Abwägen. Abwägen ist das Wort, richtig. Genau. Also jetzt mal so über den Daumen, wenn ich weiß, dass ich im Monat mehr als 50, 60 Vertriebskontakte bewege, ja, dann brauche ich eigentlich schon ein System.
Was ja hoffentlich auf viele zutrifft, dass man mehr als 50 Vertriebskontakte im Monat bewegt.
Genau,
also außer vielleicht Solo-Selbstständiger, der schafft es nicht. Ja, nicht zwingend, automatisch, aber sobald du irgendwie ein, zwei Mitarbeiter hast, solltest du die ja auch locker bewegen.
Wenn du nur 5 machst als Solo-Selbstständiger, dann reicht natürlich Excel. Vor allem, dann machst du es ja wahrscheinlich auch alleine und du weißt ja dann, was als nächstes passieren muss. Und der Prozessgedanke ist dann nicht so schwerwiegend. Aber wenn du eben mit mehreren Leuten wirklich eine annähernd dreistellige Anzahl von Vertriebskontakten bearbeiten musst pro Monat, dann brauchst du ein System.
Ja, vor allen Dingen nicht nur die bearbeitest, sondern daraus ja Aufträge, fortführende Schritte, Dokumentation, Weiterführung etc. System etc. pp. Wollte ich sagen, das dann weitergeht, dann entstehen natürlich auch, wie gesagt, viele Schnittstellen. Wenn du natürlich jetzt 100 Kontakte bedienst, also kontaktierst, aber nichts passiert, brauchst du es auch wieder nicht.
Ja.
Aber wenn du natürlich auch erfolgreich unterwegs bist und viele Kontakte hast, so verstehe ich, dann muss ich erstmal systematisch mir konzeptionell das im Voraus gut überlegen.
Beispiel. Ich hatte einen Kunden, der kam zu mir und hatte 14 Sales Tools. Ja?
Was kostet so ein Tool im Schnitt?
Naja, der war im Prinzip, in Summe war er so bei 3.500 pro Monat. Ungefähr.
Dort muss A erstmal wieder verdient werden und B bedient werden. Klingt spannend. Erzähl weiter.
War übrigens günstig, ne? Also die Tools gerade so im CRM-Bereich, die kosten richtig Geld, wenn du dann auf Premium gehst.
Ja, I know.
Hatten wir vorher. Gut, also wie gesagt, 14 Tools ganz am Anfang. Wir haben uns dann hingesetzt, haben eine Inventur gemacht, haben geguckt, wie sieht überhaupt der Prozess aus, was für ein System ist überhaupt nötig. Ja, nach 3 Wochen waren wir bei 3 Tools, hatten die doppelte Datenqualität und haben im Prinzip mit der gleichen Mannschaft und einem klaren Prozess deutlich mehr rausgeholt, als es vorher der Fall war.
Plus, dass du noch offensichtlich eine große Einsparung hast in den Kosten.
Offensichtlich. Natürlich, ja. Gute Daten kosten Geld. Ja,
ich
aber
meine
hohe
ja auch
Daten,
halt 3 aus 14 Tools, da hast du ja schon mal einiges an Toolkosten gesenkt.
Ja, also wenn du das reinvestierst, wie ich schon sagte, gute Daten kosten auch Geld. Ja, also Daten anzureichern kostet Geld, aber du hast dann natürlich eine viel, viel höhere Effizienz und auch Effektivität und damit auch einen höheren Return on Invest und dann lohnt sich's dann auch irgendwann.
Kannst du vielleicht ein einfaches Praxisbeispiel teilen, wo man sagt, dass ich mir als Hörer, als Zuschauer was unter Daten anreichern, was bessere Qualität betrifft, mit einem einfachen Beispiel erklären? Muss jetzt ja nicht die komplette Kundenreise sein, aber nur so ein einfacher Fakt.
Naja, ganz einfach ist natürlich, ich weiß nicht, ob das noch geht heutzutage, aber du könntest jetzt dir von Apollo, keine Ahnung, 10.000 Kontakte aus einer gewissen Branche.
Also nicht Apollo der Optiker, sondern Apollo der Kontinent.
Lead-Portal, also Kontaktportal, Business-Kontaktportal, großes, weltweit führendes. Da gibt's Services im Internet, sogenannte Black Hat Operation Services, da gehst du hin und bezahlst, keine Ahnung, $100 oder sowas und dann ziehen die dir da 10.000 Kontakte aus der Datenbank raus. Ja, du gibst im Prinzip nur die Branche an, mit dem du sprechen willst, dann kriegst du für $100, kriegst 10.000 Kontakte. Ja, und dann kannst du mit den Kontakten natürlich anfangen. Du weißt aber nicht, wer sind die? Was machen die? Haben die einen Bedarf?
Können wir, Christian, du bist mir zu fachlich gerade unterwegs.
Okay.
Ich komme jetzt gerade an meinen Hörer wieder. Das ist ja super, dass du da so tief drin bist. Aber jetzt, ich lade mir nicht irgendwelche Daten runter, sondern Daten aus einer speziellen Branche.
Ja, genau. Richtig. Ich gebe im Prinzip klar vor, aus welcher Branche, aus welchem Bereich, vielleicht sogar welche Unternehmen.
Kann man das irgendwie an so einem Beispiel, können wir das mal konkret an einem Beispiel mal sagen, keine Ahnung, ja, okay. Küchenstudios oder von mir als Grafikdesigner, nimm dir irgendwas.
Lass uns das Küchenstudio oder sagen wir ein Möbelhaus, ja, ja. Du gehst da hin, sagst denen, ich brauche bitte alle Möbelhäuser aus Bayern.
Ja.
Und dann kriegst du eine lange Liste. Da stehen sämtliche Kontakte vom Hausmeister bis zum Einkäufer drauf,
ja.
Die in diesem Möbelhaus arbeiten.
Sofern sie noch aktuell sind.
Sofern sie noch aktuell sind, mit ihren Telefonnummern vielleicht, mit ihren E-Mail-Adressen vielleicht, mit ihrem Werdegang, keine Ahnung, was da alles drin stehen könnte. Ja. Aber halt ein buntes Potpourri an Daten. Ja. Und dann habe ich diese lange Liste und fange an, mit dieser Liste, wie soll ich sagen, Vertrieb zu machen. Ruf da an, ruf vielleicht den Hausmeister an, der mein Produkt, mein Angebot nicht mal versteht. Geschweige denn, dass er es irgendwie kaufen würde oder mich vielleicht an die Person weiterleitet, die es entscheidet, ob es überhaupt gebraucht wird. Das sind schlechte Daten.
Das sind also vor allen Dingen haben sie als alle auch die Daten. Also jeder, der das auch haben will, kriegt die gleichen Daten.
So, jetzt kann man darüber noch diskutieren, das machen wir ein andermal, über die Datenschutzgrundverordnung, inwieweit das dann natürlich konform ist, weil da musst du auch dran denken, du darfst in Deutschland oder in Europa nicht alles machen. Ne? Das war jetzt ein Beispiel für schlechte Daten.
Ja, wie können wir jetzt die Daten verbessern?
Die Daten wir können,
Beispiel.
Also das Erste wäre, dass man die Daten nicht über so Black Hat Operations bekommt, sondern dass man jetzt über saubere Quellen, wo wir auch wissen, dass diese Datengrundlage erhoben wurde mit dem Wissen der Person, ja, dass wir dort die Daten herbekommen und dann eben mit Daten anreichern, die verfügbar sind.
Das kann ich mir darunter vorstellen.
Na, jetzt das Küchenstudio.
Ich schreibe gerade so die Frage, als wenn mein Hörer mir ins Ohr flüstert.
Gehen wir es davon aus, wir haben das Küchenstudio Müller, die Straße runter links. Ja?
Ja.
Das Küchenstudio hat mit Sicherheit eine Webseite.
Ja.
Ja. Je nachdem, wie gut die gebaut ist, steht da auch eine ganze Menge drauf. Da steht drauf, wer da arbeitet. Da steht drauf, was die vielleicht für Auszeichnungen bekommen haben, weil sie eine ganz besonders gute Küche gebaut haben. Da steht drin, was sie für ein Sortiment haben. Da steht drin, ob sie zum Beispiel Stellen ausschreiben in gewissen...
Also neue Verkäufer zum Beispiel einstellen wollen.
Zum Beispiel, genau. Ob sie einen neuen Standort aufmachen, neues Küchenstudio bauen, wo sie natürlich ganz viele, viele Dinge bauen können. Ich könnte jetzt hier noch 10 Minuten weiterreden, ja? Ja. Aber das
sind ja, aber alles reicht Daten. Mir ja jetzt schon mal, um das mal praktisch zu machen. In dem Moment, wo ich diese Daten dazufüge, ich kriege schon mal raus, vielleicht wie viele Verkäufer arbeiten dort da, weil du das halt alles aus den verfügbaren Quellen die du zusammensuchst. Ich sehe, es sollen neue Leute eingestellt werden. Wäre natürlich für mich, der jemand, der zum Beispiel Verkaufstrainings in Küchen ja auch anbietet,
ja.
Natürlich jetzt relevanter, dort anzurufen, als bei einem Küchenstudio, wo gar kein Vertriebler hat, sondern vielleicht das nur so ein kleines Mini-Planungsding ist.
Ja.
Wo der Inhaber quasi auf so einer 50 Quadratmeter Bürofläche quasi Küchen versucht zu verkaufen. Weil neue Mitarbeiter und Wachstum und viele Mitarbeiter natürlich die Küchenschulung quasi viel interessanter ist sozusagen.
Ja.
Aber das ist ja das, was ich darauf hinaus will. Was heißt Datenqualität zu verbessern? Das ist ja jetzt pragmatisch greifbar. Ja.
Also machen wir es ganz pragmatisch. Du willst am Ende jemanden anrufen oder jemanden kontaktieren, mit jemandem eine Beziehung aufbauen, wo letztendlich davon auszugehen ist, dass der auch mit dir sprechen will.
Ja.
Und nicht einfach die 10.000 Kontakte eben einfach mit einem Megafon anblasen und irgendjemand ruft schon, ja bitte hier. Das wird nicht passieren, es funktioniert heute nicht mehr. Ja, du musst wirklich gucken, dass du Leute mit relevanten Themen auch kontaktierst.
Ja.
Und
ja.
Das ist der Scheiterungsgrund Nummer 1, ist die Datenqualität. Und wenn du eben schlechte Daten dann noch automatisierst, dann potenzierst du das natürlich alles. Und
ja, verstanden.
Ich würde gerne noch ein Thema nachschieben, weil das ja momentan wirklich sehr, sehr populär ist im KI-Zeitalter. Was wichtig ist, wir automatisieren Prozesse. Wir automatisieren nicht Beziehungen. Ja, das Gespräch, was ich mit einem Kontakt habe, geht über alles. Es ist völlig egal, ob das das Erstgespräch ist, ob das eine Demo ist, ob das eine Verhandlung ist. Alles, wo Menschlichkeit gefragt ist, muss auch Menschlichkeit rein und keine KI.
Ja.
KI kann mir helfen, effizienter vorzugehen und viele Dinge viel, viel schneller machen, als wenn ich es händisch machen würde. Da macht das dann auch Sinn. Aber wie soll ich sagen, es ist nicht ein Tool, da sind wir wieder, was mich über Nacht zauberhaft erfolgreicher macht. Ja. Tatsächlich.
Wenn wir jetzt eh schon über KI reden, ja, ja. Wo stehen wir da und warum scheitern daran so viele? Weil es ist ja vermeintlich jetzt, Schlaraffenland ist ja theoretisch möglich. Warum scheitern so viele trotzdem mit KI?
Ja, weil ich der Meinung bin, dass sie genau das machen. Sie setzen halt KI nicht als Werkzeug ein, um meine Admin-Zeit zu verringern, ja, sondern eben um Gespräche vorzubereiten, Gesprächsleitfäden vielleicht zu schreiben, auch, wie soll ich sagen, E-Mails zu schreiben, die geschrieben werden müssen. Das funktioniert nicht. Für mich, wo stehen wir oder wo stehe ich? Ich stehe an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich 1000 Leads habe und ich kann KI dafür nutzen, zu bewerten, ob die oder wie viele von diesen 1000 Leads tatsächlich für mich relevant sind, um dann tatsächlich menschlich zu werden.
Ja, aber halt bei den richtigen, also jetzt
nicht bei 300, den richtigen.
Bei den natürlich. 355, die dann zum Beispiel vielleicht nach der Filterung durch die KI und Anreicherung, die ich dann für relevant erachte, dann habe ich mir schon mal 643 gespart, die ich nicht mehr kontaktieren muss. Egal jetzt, ob jetzt mal auf welchem Medium, ja, E-Mail, Telefon, was auch immer, Post, sondern da habe ich mir schon mal dadurch viel Zeit gespart, viel Frustration gespart, viel Sinnlosigkeit gespart, ja, und auch Kosten gespart, auch wenn ich dafür vielleicht 3,70 Euro für die Anreicherung brauche. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich viel mehr Erfolgserlebnisse, Belohnung etc. pp. Bei den 357 Absolut. Richtigen, die ich dann ja anrufe.
Richtig, genau. Richtig.
Okay.
Ich habe das ja auch alles gemacht. Ja, es ist ja so einfach, jetzt wirklich diese Outreach-Videos auch mit einem KI-Avatar zu produzieren. Das geht, ja. Da bist du auch wahnsinnig schnell. Aber du verpasst halt damit den Beziehungsaufbau.
Ja. Vor allem, wenn es nicht menschlich ist, wie du sagst. Ja. Weil wenn ich sage, Menschen kaufen bei Menschen, finden dann noch die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen. Aber es muss halt erst der Mensch kauft zuerst den Menschen, also den anderen Menschen. Und dann braucht man die rationale Rechtfertigung etc. pp. Klar, ist wie Schrotgun, also mit Schrotgewehr schießen halt sozusagen. Ne?
Du kannst ja auch ganz einfach letztendlich einen Bot bauen, der telefoniert für dich. Das funktioniert auch. Es ist auch ein tolles Projekt, ja, am Wochenende irgendwie, aber von Montag bis Freitags, wo es Sinn macht, wirklich einen Kunden zu finden und dann auch zu binden. Hey, tut mir leid, das so cool das klingen mag und so innovativ, das zahlt sich nicht aus auf Dauer, ganz ehrlich. Ja.
Wie viel Techie muss ich denn sein? Ich meine, da gibt es einen Haufen Fachbegriffe immer wieder. Wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, kann man das irgendwie auch bildlich machen? Oder muss ich jetzt hier ein Informatiker quasi werden, um das ganze Zeug zu verstehen hinterher?
Naja, wie soll ich sagen? Du solltest natürlich schon irgendwie so ein gewisses technisches Interesse haben. Ja, in deinem Unternehmen sollte jemand vorhanden sein, der, wenn du es nicht hast, dieses Interesse halt aufbringt und in, ja, wie soll ich sagen, einem gewissen Umfang natürlich auch in der Lage ist, ein bisschen zu bewerten, was da passiert.
Ja.
Solange du dir Experten holst und weißt, die Experten zu koordinieren im Sinne deines Unternehmens, ist das völlig in Ordnung. Aber du musst selber kein Experte sein.
Ja, nee, du solltest so ja auch nicht, weil du sollst ja Experte in dem sein, was du verkaufst und nicht in dem, was du technisch an Tools einsetzt. Also Tools, Systeme, Schrägstrich, Prozesse, Schrägstrich.
Ja.
Ja, sondern du sollst ja Experte für das sein, was deine Dienstleistung, dein Produkt auszeichnet.
Aber hier halt wieder Wort der Warnung, wenn jetzt jemand kommt, der ein Tool anpreist und dieses Tool löst alle deine Probleme, dann Vorsicht, weil das System ist das, was Probleme löst, nicht das Tool. Das Tool ergänzt, wenn es reinpasst.
Das ist im Prinzip, ist ja so jetzt, jetzt hast du ja gesagt, ne, alle reden von KI, ist ja jetzt seit 2,5 Jahren, auch 3 Jahren mittlerweile schon große Mode. So, ich sag mal, 15 Jahre vorher war es halt Digitalisierung ja. 4.0. Da gibt es ja noch den schönen Spruch, ein Scheißprozess, den du digitalisierst, ist ein digitalisierter Scheißprozess.
Ja, genau. Genauso ist es.
So ist es ja heute genauso mit KI. Ja? Dann hast du zwar einen Scheißprozess KI-isiert, aber es ist dann halt am Ende des Tages ein KI-isierter Scheißprozess.
Genau. Ahnung, wenn du dann automatisierst, dann hast du den Scheißprozess mal 10.
So. Ja.
Aber, das ist genau
das Ding. Das Schlimme daran ist halt nur, dass du dann halt, da müssen wir aufpassen langsam, dass wir nicht weggepiept werden von den Anbietern hier, aber dass du natürlich dann einen großen Haufen baust von ganz viel Zeug, was dich natürlich dann in hoher Geschwindigkeit daran hindert, dann halt vielleicht dann die Nadel nicht im Heuhaufen, sondern im SCH-Haufen zu finden, sozusagen, ja?
Ja, natürlich ist das ein tolles Gefühl, wenn man so eine Innovation, so eine technische irgendwie hinbekommen hat. Dass irgendwas, was man vorher nie für möglich gehalten hat, auf einmal funktioniert. Das heißt aber nicht, dass das eine gute Idee ist. Schon gar nicht, wenn da eben eine Person am anderen Ende ist, die diesen Beziehungsaufbau braucht.
Ja.
Vertrauen.
Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass man aufpassen muss bei gewissen Tools, wo man natürlich erstmal schnell reinstarten kann, dann schnell in eine Abhängigkeit kommt. Ähnlich ist es ja auch mit Dingen wie zum Beispiel, Google kann ja mittlerweile auch sehr viel und mit Google kann ich ja auch ganz schnell viel Daten reinspeichern und da Dinge versuchen zu verknüpfen. Würdest du das empfehlen, weil es ja vermeintlich kostenlos ist, dort Daten zu machen, oder solltest du dich um Datenhaltung eher selber kümmern?
Also meinst du jetzt zum Beispiel Google Sheets?
Zum Beispiel, ich wollte es nicht so benennen, aber ja.
Ja, also grundsätzlich, Google ist ja auch nicht immer umsonst. Du kannst ja durchaus eine Google Workspace haben, die musst du ja sogar bezahlen. Google macht es dir natürlich von der Einstiegshürde sehr, 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 sehr einfach. Und man kann da sehr, sehr schnell viele Dinge tun. Das Problem ist jetzt allerdings vielfältig. Weil zum einen hast du bei Google Sheets jetzt ganz speziell halt nie eine Kontrolle drüber, was für eine Performance steht da jetzt eigentlich dahinter. Und wenn ich da jetzt Daten reinpumpe, wie kriege ich die auch ohne irgendein Rate-Limit, nennt man das, also die Anzahl der Anfragen, die ich in einer gewissen Zeit absetzen darf, auch wieder raus? Ja, ist das Tool tatsächlich performant genug, um...
Was heißt das?
Performant, leistungsfähig genug, tatsächlich die Daten auch wieder zurückzugeben.
Da muss man den Christian mal aufpassen, der ist natürlich sehr schnell in der technischen Sprache, deswegen ich spiele jetzt gerade den dummen Jungen, der nichts versteht, also um das wieder ein bisschen einfach zu halten. Ja.
Ich versuche es mal umzudrehen.
Ja,
umzudrehen und dann gucken wir, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Mein Ansatz ist der, weil es gibt ja sowas wie die DSGVO, das kommt ja hier in Europa, in Deutschland noch erschwerend hinzu. Wir dürfen ja nicht alles mit den Daten machen. Deswegen.
Was bestimmt auch einen Hintergrund hat, aber natürlich einen Wettbewerbsnachteil.
Ja. Naja,
aber
du musst ja nur.
Lass uns nicht über die Sinnhaftigkeit von DSGVO sprechen, es gibt sie halt.
Guck dir halt den orangenen Mann an im Weißen Haus. Ja, du weißt ja nicht, was der morgen entscheidet. Und wenn du jetzt deine Daten in Google hast, die über ihre Gesetze tatsächlich Zugriff haben, naja, ist halt schwierig, würde ich sagen. Also was ich tue, mein Ansatz ist der, alles hier in Deutschland in deutschen Rechenzentren zu hosten. Zentrum ist immer eine Datenbank für die Kundendaten, eine PostgreSQL-Datenbank und ein Automatisierungstool, auch selbst gehostet.
Können wir das mal vereinfachen? Aber ja, also ja, mach erst mal fertig.
Datenbank, da sind die Daten drin.
Wir stellen quasi unsere Daten halt in Deutschland quasi sicher und auf meiner, also in dem Fall du, was du machst, auf deiner Struktur sozusagen, dass da kein Externer von außen Zugriff hat. Nicht auf einer fremden Struktur, was vielleicht leicht geht, wie zum Beispiel bei Google oder anderen Cloud-Anbietern, sondern auf einer eigenen.
Um es noch ein bisschen transparenter zu machen,
mach mal.
Die Daten, die dann da liegen,
gehören mir.
Egal wo. Ja? Du musst dich ja immer fragen, wer kann denn darauf zugreifen? Ja, und wenn die Daten in dem Google-Rechenzentrum liegen, dann weißt du, wo das Rechenzentrum ist, aber du hast eben keine Handhabe, was passiert, wenn jetzt was passiert. Geh einfach davon aus, du hast deine Daten in einem Hotspot-CRM und das Ding schmiert ab und ist jetzt mal für 2 Tage offline. Wer greift denn da drauf überhaupt zu?
Ich habe eine schöne Metapher, glaube ich, gerade. Die ist vielleicht nicht super sexy, aber sie funktioniert.
Ja.
Wenn du ja in so ein Schwimmbad gehst, dann hast du ja Klamotten, die du zu viel hast hinterher, weil im Schwimmbad brauchst du nicht viele Klamotten und es ist ziemlich warm da drinnen.
Ja.
Und dann gibt es ja 2 Möglichkeiten. Du hast ja eine Tasche, wo nicht die Handtücher drin sind, die stellst du in dem öffentlichen Bereich, wo nur Regalfächer sind und stellst sie dorthin, aber die wichtigen Dinge und deine wichtigen Klamotten, wie auch vielleicht die Straßenschuhe beispielsweise, die schließen wir ja auch weg in dem Bereich, wo nur ich rankomme.
Ja.
Mit dem Einschränkung jetzt, dass natürlich jetzt da vielleicht dann das Schwimmbad auch noch rankommen könnte, aber das wollen wir ja auch noch vermeiden, weil vielleicht Google das Schwimmbad ist, sondern wir stellen den Spind im besten Fall draußen hin, das ist das Auto, ich lasse alles im Auto, was ich nicht brauche, Weil da vermeintlich keiner ist. Jetzt nicht perfekt, aber es ist, glaube ich, so eine gewisse Vereinfachung, um das irgendwie so ein bisschen bildlich zu machen. Weil öffentlich kann jeder ran. Im Schwimmbad können theoretisch nicht mehr alle ran, wenn es verschlossen ist, außer vielleicht der Betreiber, weil der hat einen Schlüssel für alle Spins. Oder so eine Entsicherung ist ja heute nicht mehr mit Schlüssel gelöst. Und dann muss ich mir irgendwo überlegen, dass meine Daten nur mir gehören und nicht jeder ran kann. Oder?
So, und wenn der Betreiber oder der Bademeister jetzt tatsächlich an diese Sachen rankommen kann, dann brauchst du theoretisch mit diesem Bademeister, mit diesem Betreiber einen Vertrag, der regelt, wie diese Daten dann tatsächlich oder wie diese Sachen, die du da hingestellt hast, diese Tüte, verarbeitet, benutzt,
ja,
von A nach B getragen, keine Ahnung wird. Und genauso ist es mit den Daten. Wenn ich diese Daten in meine eigene Datenbank in einem deutschen Rechenzentrum speichere, dann habe ich volle Datenkontrolle. Dann brauche ich keine Vereinbarung mit 47 Unterauftragnehmern, die da vielleicht irgendwie drankommen und die vielleicht irgendwie verarbeiten, weil, um zurückzukommen zu Google, was du als Beispiel genommen hast, ich habe auch Nachweispflichten. Ja, ich muss sagen können, was ist damit passiert, der sogenannte Audit Trail. Was ist mit diesen Daten passiert? Wo kommen die her?
Ja? Was für ein Trader Audit?
Audit Trail. Also Nachvollziehung letztendlich.
Ja.
Es ist ein Protokoll, wo drin steht, was mit diesem Datensatz passiert ist über Zeit.
Wann habe ich wem den Schlüssel ausgehändigt und wann hat er wieder zurückgegeben?
So ungefähr.
Genau. Zu meinem Schließfach.
Versuch das mal in einem Google Sheet zu bekommen. Das gibt's nicht. Gibt's nicht. Wenn du das aber in deiner eigenen Datenbank und das ist natürlich auch ein professionelles System, jetzt nicht irgendwie eine Excel dahin gespeichert und ein bisschen mehr als das, dann hast du eben diese Kontrolle. Und dazu eben noch ein Werkzeug, was in der Lage ist, diese Daten abzufragen und dann natürlich auch wieder DSGVO-konform zu automatisieren, Dinge damit zu tun.
Darf ich mal versuchen, das, was wir heute besprochen haben, so ein bisschen zusammenzufassen?
Ja, mach das mal.
Also wenn jemand, wir hatten ja gesagt, ab 50, 60 Kundenkontakte im Monat unterwegs ist,
ja,
viele Daten hat oder auch Kontakte zu neuen Kunden aufbauen möchte beispielsweise oder auch viele Prozesse im Unternehmen hat, die natürlich dann über einen Selbstständigen vielleicht auch hinausgehen, weil der vielleicht mit sich alles noch gefühlt im Kopf hat. Also habe ich auch lange geglaubt, funktioniert zwar nicht, aber wurscht. Das heißt, wenn eine gewisse Komplexität an Prozessen da ist, macht es Sinn, sich zuerst die Prozesse anzuschauen, sich in aller Ruhe zu überlegen, welchen Prozess kommt wie oft vielleicht auch vor. Die Prozesse, die halt oft vorkommen, die mich am meisten Zeit kosten, die ich gerne in irgendeiner Form mal beschleunigen möchte, da muss ich mir dann überlegen, was könnte dafür eine technisch sinnvolle Lösung sein, ohne am falschen Ende anzufangen, oh, ich gebe ein schönes Tool, da hat der Willi von erzählt.
Wie kann ich die systematisieren?
Ja, genau.
Wie kann ich dem ein System geben?
Genau, das heißt, ich gucke mir das an, wo geht am meisten Zeit aktuell im Unternehmen verloren.
Richtig.
Damit wir die Zeit, die wir dann dort gewinnen, weil wir sie systematisieren, zum Beispiel dahingehend einsetzen kann, dass ich mich mehr um Bestandskunden oder auch mehr um Neukundenakquise, und zwar von Mensch zu Mensch, so mit Emotionen und Individualisierungsgrad quasi aufbringen kann. Heißt, stupide Prozesse systematisieren, menschliche Kontakte intensivieren.
Genau.
Und wenn man kein Informatikstudent sein will und diese ganzen 1000 Begriffe, die der Herr Lüthers hier quasi gerade alle so in den Mund genommen hat, wo ich immer doof nachgefragt habe, nicht selber sich beibringen will, sondern weiß, da gibt es jemanden, so wie den Christian, der weiß, was man tut und der kennt auch dann Dinge, die man einsetzen kann, der sollte mit dir reden. Ja, weil, sorry, das ist halt leider kompliziert, weil ist halt eben nicht mal nur ChatGPT.
Ich komme mir vor wie ein Fachidiot, ey.
Nein, im Gegenteil. Du bist ja gut, dass du so fachlich so tief drinsteckst. Ich erlebe das ja immer wieder in unserem Projekt, wo ich quasi, blöd gesagt, einfach Menschen trainiere, besser zu verkaufen, aber die dann halt oft mit irgendwelchen Datenmaterialien, Datenmüll rumarbeiten müssen, was einfach Schrott ist, dass das ja Sinn macht und dass du ja kein Fachidiot bist, du verstehst ja die Welt. Aber man merkt ja halt, wenn du erklären willst, dann wird es natürlich technisch. So.
Ja.
Und die Frage ist ja, der Unternehmer, der sich damit beschäftigen will und diese Prozessoptimierung, Systematisierung haben will, kann sich damit selber beschäftigen, kann einfach nur das machen, was Willi macht, sofern Willi die gleichen Prozesse hat oder spricht halt mit jemandem wie dir, der es dann natürlich auch systematisieren kann, gegebenenfalls auch implementieren kann, oder? Also und dann natürlich einen Spamex-Partner hat, der einen auch quasi nach und nach qualifiziert. Habe ich das gut zusammengefasst heute?
Das hast du gut zusammengefasst.
Mega.
Soll ich es noch eine Stufe weiter abstrahieren?
Natürlich, darfst du es versuchen.
Je besser man diesen Problemen ein System gibt, umso verblüffend einfacher werden sie tatsächlich. Weil schwierig wird es nur, wenn man irgendwie spontan irgendetwas tut. Ja. Leicht wird es dann, wenn man es mit System macht. Und vielleicht jetzt nochmal, ja?
Ja, und vor allen Dingen, wenn man mal vielleicht einfach mit, bevor man jetzt irgendeine teure Lösung, du hast ja gerade gesagt, diese 50.000 Euro, bevor man die Lösung ausgibt, die ja durchaus berechtigt sein kann. Also das ist ja, wie gesagt, wir wollen ja, glaube ich, nicht verteufeln per se, sondern sie will halt gut durchdacht sein, kann man sich ja mit dir nochmal unterhalten. Gegebenenfalls eine zweite Meinung vorher einholen, wenn man gerade sowas auf dem Tisch hat oder wenn man sowas noch nicht auf dem Tisch hat, sich gleich von Anfang an mit dir zu unterhalten. Weil wenn die halbe Stunde dazu hilft, vielleicht aus dem Geld verbrennen, dann ein Geld verdienen zu machen, dann war es ja die beste investierte halbe Stunde, oder?
Könnte sein, ja. Und deswegen vielleicht nochmal.
Im Fall hat die halbe Stunde halt nichts gebracht, aber eine halbe Stunde verbrennen war in schlechten Prozessen ja auch schnell.
Ja, also nicht nur die Prozesse.
Ich mach die Werbung für dich, du darfst sie ruhig annehmen.
Ich sag's gleich nochmal in einem Satz, was ich überhaupt tue, ja.
Versuch das mal.
Ja, du bist überrascht sein. Also es ist so, nicht nur die Prozesse kosten Geld. Wenn ich mir DSGVO-mäßig was zu Schulden kommen lasse, dann kostet es sehr viel Geld.
3% habe ich mal irgendwo gehört vom Unternehmensumsatz.
Vom Unternehmensumsatz oder ich glaube 20 Millionen Euro, je nachdem was höher ist. Also das kann sehr, sehr viel Geld kosten. Da sollte man schon wissen, was man tut. Und um jetzt mal diese Fachidiotie von mir wirklich auf den Punkt zu bringen, was macht der Verrückte eigentlich? Also tatsächlich baue ich DSGVO-konforme Datenpipelines vorwiegend selbst gehostet in Deutschland mit dem Ziel, qualifizierte Leads statt Spreadsheet-Chaos zu generieren. Das Ganze das in.
Super, hast du in einen Satz gepackt. Ob das jetzt besser war als meins, das wird, darf der Hörer ja entscheiden. Es waren auf jeden Fall wieder viele schöne Wörter dabei. Ja. Mal gucken.
Ja. Mal gucken, auf was?
Was vielleicht uns der ein oder andere Hörer zurückspiegelt, ob das jetzt, es war ein Satz mit, glaube ich, 2 oder 3 Kommas, das war richtig.
Ja.
Aber absolut, ich glaube, wer verstehen will, was Christian macht, der hat heute eine gute Chance gehabt, da was zu verstehen.
Und wer es nicht verstanden hat, uns nochmal mit mir sich nochmal erklären lassen soll.
Oder er fragt mich nochmal, ob ich den Lüthers empfehlen kann, ja. Weil ich übersetze es dann. Ich bin dann immer so ein Übersetzer zwischen Kunde, Kunde, Lüthers, Lüthers, Kunde im Zweifelsfall. Aber ganz so schlimm, wie es jetzt hier klingt, ist es ja der Herr Lüthers ja gar nicht. Eigentlich ist er ja recht pflegeleicht. Man muss bloß den Mut haben, immer doof nachzufragen, wenn er
genau
Knöpfe in den Mund nimmt. Ja. Aber lass uns doch da aufhören, oder sollen wir noch ein bisschen über irgendwelche komischen Begrifflichkeiten sprechen? Ich glaube nicht, ne?
Nee, ich würde sagen, wir hören jetzt auf und ich überlege mal, wie ich Dinge für die nächste Episode ein bisschen einfacher darbieten kann.
Nee, ist doch gut. Es ist ja, also ich finde es ja gut, weil es ist ja eine gewisse Komplexität liegt ja dahinter und das ist ja leider das, was ja auch fälschlicherweise immer von sogenannten selbsternannten ja, Heilsversprechern, keine Ahnung.
Schlangenölverkäufern, lass es doch
bei den Schlangenölverkäufern, ja, suggeriert wird, als wenn es so schnell reich über Nachtmethoden sind. Das ist es nicht. Und es braucht, wie gesagt, ein System dahinter und das muss halt gut durchdacht sein, weil ich kann schnell was aufsetzen, was dann halt leider in die falsche Richtung führt. Also deswegen, es ist eine gewisse Komplexität da, aber es braucht natürlich dann auch eine Einfachheit in der Übersetzung und du kannst ja auch beides.
Danke.
Du bist ja Informatiker, aber du bist ja trotzdem auch praxisaffin. Also, muss man ja einfach so sagen.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwören, hat ja man.
Aber Ingenieur bist du ja nicht.
Doch, ich bin Ingenieur tatsächlich.
Ich dachte, du bist Informatiker.
Ich habe Informatik studiert, aber habe einen Ingenieurabschluss.
Ach so.
Deswegen puzzle ich doch so gerne,
Mensch. Ach so. Ja, puzzeln tue ich auch gerne, aber nicht Informatik-Zeug. Gut, also.
Schöne Woche.